Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Das habe ich gut hinbekommen, ohne mich hier komplett zu verheddern. Was ist der Locker Room Talk?
Sage ich heute nicht.
Gut, was ist das?
Eine steuerfreie Cola Zero.
Ja, das ist... steuerfrei ist hier ja nicht. Richtig. Also, aber halt zuckersteuerfrei, da werden wir da auch drüber sprechen. Ich habe da auch, ich habe tatsächlich ein bisschen dazu recherchiert, weil mich das interessiert hat, auch ein bisschen...
Was in Great Britain so passiert ist.
Ja, auch, ja, generell, was gut sein kann, was schlecht sein kann, also, dass wir nicht nur sagen, okay, Steuer doof, sondern, dass man, aber ich habe da trotzdem einige Zweifel dran. Hast du was Schönes mitgebracht für den Start? Ich habe eine Filmempfehlung.
Mach mal deine Filmempfehlung, die ich nicht gucken werde. Ich habe heute auch eine Filmempfehlung.
Nein, die ist ja nicht an dich. Ich weiß ja, das ist egal.
Das weiß ich ja,
dass du das nicht guckst. Marty Supreme, der hat auch Oscars gewonnen. Ich hatte gar keinen, also ja, nee, der hat mich gar nicht interessiert eigentlich, der Film. Meine Frau wollte ihn gucken. Wenn ich schon sehe, irgendwie 2,5 Stunden, außer es ist jetzt Odyssee oder so, weißt du, so ein richtiges Meisterwerk oder Oppenheimer oder so. Ja, okay, aber sonst denken wir 2,5 Stunden.
Also Ben Hur.
Das ist ja was. Aber so ein normaler Film, 2,5 Stunden, denke ich mir schon, oh, das ist aber zäh. Ist mir eigentlich schon zu lang. Aber ich muss sagen, meine Erwartung war auch niedrig. Obwohl es ein gehypter Film war, hat mir gefallen. Irgendwie ein durchgeknallter Typ, so ein bisschen einem, ich wusste auch gar nicht, worum es geht. Das war vielleicht gar nicht so schlecht. Also der will quasi Tischtenniskarriere machen oder macht Tischtenniskarriere, ist aber halt trotzdem chronisch pleite und absoluter Knallkopf. War nicht schlecht. Ich war positiv überrascht, aber ich habe auch wenig erwartet.
Klingt wie Christoph.
Ja. Ja, so ein bisschen auch so ein windiges Bürschchen, ja, mit so einer kleinen Rotzbremse, ganz dünnes Hemd, gespielt von Timothy Chalamet, spricht man es, glaube ich, aus. Ja, auf jeden Fall ein ganz amüsanter
Film. Ich habe auch eine Serienempfehlung.
Hausmeister Kraus oder was? Das
ist Tomé. ich werde nicht erzählen, worum es geht. The Beast in Me, neu auf Netflix. Top-Serie. Nach langer Zeit, wirklich nach langer Zeit, ich glaube, die ist neu, nach sehr, sehr langer Zeit, mal wieder eine Serie, wo ich das Gefühl hatte, ich schlafe nicht ein und ich gucke mir 2-3 Folgen nacheinander an.
Aber worum geht es ungefähr? Also nur ganz grob.
Ein böser, böser Milliardär, man weiß nicht, ob er seine Frau damals umgebracht hat oder nicht.
Und dann aber ist keine Doku, sondern eine Serie.
Eine Serie. Ah, okay. Er zieht neben eine Schriftstellerin, die schreibt dann ein Buch, eine Biografie über ihn und dann...
Das klingt aber gut.
Wirklich. Also wirklich, ja. Ich muss sagen, top. Hat mir und meiner Frau Spaß bereitet.
Ist das mit bekannten Schauspielern oder so?
Ich kenne keine Schauspieler.
Netflix. Ja, aber jetzt nicht
die
so
Frau
ganz,
kannte
ganz
man. Ja, okay. Die Schauspielerin, die kannte man. Der Mann, der Milliardär sah aus, der sieht original aus wie ein dünner Guido Maria Kretschmer. Original, 1:1. Aber ich kenne mich nicht aus mit Schauspielern. Aber war gut.
Na gut, da klingelt bei mir jetzt nichts. Nee, und ich habe tatsächlich neulich auch noch einen Klassiker geguckt. Den kennen sicherlich die meisten von euch, American Psycho. Und den habe ich auch schon öfter natürlich gesehen, aber ich muss sagen, der wird jedes Mal besser. Ich habe wirklich bei diesem Film, ich musste öfters einfach laut lachen.
Je psychopathischer du wirst?
Ja, es ist köstlich. Er wird mit jedem Mal besser, der Film. Hm. Es ist wirklich ein herausragender Film. Also toll. Und auch die Gesellschaftskritik, aber auch wie Lust, also das ist köstlich. Wirklich köstlich, der Film. Toll. Christian Bale sowieso, er ist einer meiner Lieblingsschauspieler, muss ich sagen.
Wie sagt man? Goated.
Ja, schon. Durchaus. Apropos Goated, es beginnt ja nicht nur bald die Bundesliga. Ich habe was Interessantes, wir sollen uns ja eigentlich nie über Sport unterhalten, weil wir keine Ahnung haben, angeblich. Ja, das will ich mal in Zweifel ziehen. Die US Open beginnen bald. Und Zverev hat wieder fast, naja, freie Bahn, will ich nicht sagen, aber Sinner ist wieder verletzt. Wie bei den US Open. Naja, US Open war nicht verletzt, da ist er nur von der Bank gefallen fast. Also er ist jetzt an Nummer 1 gesetzt und weißt du, was interessant ist?
Er war nie die Nummer 1.
Nee, aber er ist an 1 gesetzt.
Ja, jetzt, aber er war nie Weltranglisten-Erster, ne? War das nicht die?
Ich glaube,
das war die Schlagzeile, die ich gelesen habe. Er ist das erste Mal, dass jemand an 1 gesetzt ist beim Grand Slam, der noch nie in seinem Leben
auf der 1 war. Vielleicht war es mal eine Woche oder so, aber ich glaube nicht. Nee, ich glaube, der war noch nie Nummer 1.
Ich glaube, das war die Schlagzeile.
Ich glaube nicht. Und was interessant ist, er hat gute und schlechte Chancen zugleich. Was Wahnsinn ist, ich habe mir das mal angeschaut, bei den US Open, schätz mal, wann zuletzt jemand geschafft hat, den Titel zu verteidigen.
Wenn du mich so fragst, ist das sehr lange her.
Weil, das haben ja viele, das ist ja nichts Besonderes eigentlich.
Die Ära der großen drei, weiß ich nicht. Ich sag 2013.
Nee, 2008.
Krass.
Also Federer hat damals 5-mal in Folge gewonnen und seitdem gab es in jedem Jahr einen anderen Sieger.
Ja, ist krass.
In jedem Jahr. Also das ist ein verrücktes Turnier. Ich kann es mir jetzt nicht wirklich erklären. Also ich glaube, es ist ja das letzte Grand Slam Turnier des Jahres. Deswegen ist da vielleicht auch schon ein bisschen der Saft langsam raus. Dann ist es vielleicht ein bisschen unberechenbarer. Es ist natürlich auch sehr, ja, es ist schon sehr, wie sagt man, bin ich schon so ein Depp, der Englisch reden will, vibrant, so sehr, da ist sehr viel los, so sehr laut und die Einflugschneise und New York, viel Trubel. Das kann schon sein, dass man da so noch ein bisschen einfach ein bisschen unberechenbarer ist. Aber trotzdem ist es erstaunlich, dass wirklich jedes Jahr ein anderer
Sieger. Ich mag die US Open am wenigsten von den 4 Grand Slams.
Ja.
Ich bin da irgendwie, ich mag das nicht.
Ja, es ist,
nicht meins.
Es hat schon was, weißt du, es ist ein bisschen durchgeknallter, es ist so ein bisschen wilder. Das finde ich schon auch, mag ich schon. Aber ja, gut, French Open und Wimbledon sind die 2 Top-Turniere. Ja. Aber ich muss sagen, US Open, ja, die Australian Open sind halt irgendwie sympathisch, aber, und es ist halt so, am Jahresanfang hat man da eher Lust drauf, aber ich würde trotzdem, ja, ich finde die US Open schon, glaube ich, einen Tick noch interessanter.
Ich habe noch was mir nicht gefällt. Das ist was Ernstes. Nein, das war ja diese Woche. Ich möchte noch jemandem ernsthaft...
Die Leviten lesen.
Nein, ja, und ich möchte jemandem gedenken, nämlich...
Dolly Parton.
Nein, Herrn Kühne, der verstorben ist.
Ach so, ja, stimmt.
Im hohen, hohen Alter. Eine Unternehmerlegende in Europa. Ich glaube, man übertreibt nicht, wenn man sagt, einer der größten Unternehmer der Europas im letzten Jahrhundert. Das kann man schon so sagen.
Ja, sicherlich ein sehr gestandener, oder?
Hat er damals das mittelständische Unternehmen seines Großvaters, war es, glaube ich, wirklich zu einem Milliardenkonzern gemacht. Ist jetzt verstorben. Man kennt ihn sicherlich durch seine Beteiligung an Hapag-Lloyd oder auch am Hamburger Sportverein.
Ja, dadurch kennt ihn, glaube ich, fast jeder, oder?
Und was mich da echt traurig macht, ich meine, ich war nicht überrascht, weil wir wissen, wie groß die Neidgesellschaft in Deutschland ist, aber weißt du, ich finde, es gibt so einen Moment, vielleicht ist das der einzige Moment im Wirken eines Menschen, bei dem man diesen vielleicht nicht kritisieren sollte oder wenn man nichts Gutes zu sagen hat, schweigen sollte, und das ist, wenn er stirbt. Und ich finde es dann bei vielen Nachrufen, die ich dann gelesen habe oder auch gesehen habe im Fernsehen, ich muss das wirklich sagen, beschämend, wie über einen solchen Menschen berichtet wird. Also wie...
Da habe ich nichts gesehen,
kritisch. Also, weißt du, da stirbt ein bekannter Mensch. Okay? Und es war in einigen Medien durchtränkt von reichen Hass. Es ging um, oh, der war in der Schweiz. Er hat hier, oh, da war er beteiligt. Oh, seine Macht war so groß. Und hier und da. Und es war halt diese ganzen Narrative, die wir kennen, über einen Mann, der gerade gestorben ist. Und da denke ich mir, zum einen, der Mann hat, also der hat auch eine Familie. Der hat jetzt keine Kinder, klar. Aber der hat auch Menschen, die ihn lieben, so, die das auch sehen. Das ist das eine. Und das andere ist, man könnte ja nur in diesem Augenblick, nur jetzt in dieser Zeitspanne, kurz nach dem Tod, einen Tag später, paar Stunden danach, könnte man ja auch einfach mal versuchen, egal wie man zu Milliardären steht, könnte man ja einfach mal versuchen, auch sein Lebenswerk zu würdigen. Weil der Mann war einer, der hat unfassbar viel gespendet. So, ja, er hat in der Schweiz gelebt. Okay, good for him. Ist er ja, so. Also,
der kann auch leben, wo
so,
er will.
Aber, und man kann das ja auch alles kritisieren. Aber vielleicht nicht jetzt gerade in dem Augenblick und vielleicht dann nur da mal auch auf die positiven Seiten. Der Mann hat Tausende, Zehntausende Jobs geschaffen durch seinen.
Aber das finde ich jetzt einen interessanten Punkt, weil was gibt's daran zu kritisieren? Weißt du, ich will dich jetzt nicht unterbrechen, aber sonst vergesse ich das wieder. Ich habe das heute Morgen erst wieder gehört bei Steingart, glaube ich, da ging es um irgendwie Grenz, da war irgend so ein Experte für Grenzschutz und der dann auch wieder dieses linke Narrativ, no, also quasi keine, es gibt keine Grenzen, alles ausgedacht. Ja, okay, da kann man sich jetzt philosophisch drüber streiten, aber wenn man das mal, da können wir gleich noch drüber sprechen, weil das finde ich interessant, wenn man das mal konsequent zu Ende denkt, aber das ist ja eigentlich eine linke Idee, dass es keine Grenzen gibt. Aber warum wird dann ein Milliardär, also ich kann quasi hin, wo ich will, warum wird dann ein Milliardär kritisiert, wenn er jetzt in der Schweiz lebt? Es gibt ja eh keine Grenzen.
So. Und er hat ja, also.
Das verstehe ich dann nicht.
Es ist ja nachgewiesen.
Er schadet damit ja auch niemandem.
Er hat hohe Summen gespendet. Er wird mehr gespendet haben.
Er wird
auch
hohe Summen an Steuern bezahlt haben.
So. Also. Er wird allein seine Firmen.
Ja, natürlich.
So. Er hat so viele Arbeitsplätze geschaffen. Er hat ein unfassbares Lebenswerk hinterlassen. So. was er an Wirtschaftsleistung generiert hat, was, nochmal, Spenden, wohltätige Sachen. In diesem Augenblick denke ich mir so, warum kann man dann nicht einfach darauf Bezug nehmen? Oder dann gar nichts machen? Warum musst du in diesem Augenblick dann nochmal diesen Klassenkampf machen? Nochmal darauf. Und da geht es dann auch nicht darum, ob ich jetzt so ein kritischer Journalist bin oder so. Da geht es einfach nur darum, jetzt wirklich, bin ich ein guter Mensch? Und nichts anderes. Das hat mich wütend gemacht. Ich kenne den Mann nicht. Ich kenne niemanden aus seiner Family. Ich liege mit ihm nicht im Bett. Aber das hat mich so, das hat mich wieder so ein bisschen traurig gemacht. Muss ich wirklich sagen.
Ja, das ist, ich habe mir was anderes aufgeschrieben. Das passt perfekt dazu. Dann werde ich das gerne mal ergänzen. Und zwar Problem in unserem Land. Du hast gerade Neidkultur angesprochen. Erklärt anhand einer jungen Frau. Die heißt Caroline Wahl. Die ist sehr erfolgreich und sehr, wie es Neudeutscher immer heißt, umstritten. Sie ist nämlich Autorin. Und was hat sie verbrochen? Warum ist sie umstritten? Jetzt überleg mal. Weil sie vielleicht verrückte Bücher geschrieben hat? Nein. Weil sie ehrgeizig ist, weil sie sagt, dass sie die Beste sein will und weil sie dann noch so verrückt ist, ihren Reichtum zu posten. Sie ist nämlich erfolgreich und traut sich, einen Sportwagen zu fahren. Und dann berichtet der Spiegel drüber und oh, das ist ja...
Was
das,
für ein?
Ich glaube, sie hat zwei. Ich glaube, ein Mercedes und ein BMW, wenn ich es richtig im
Kopf habe. Langweilig.
Also mehr brauchst du heute nicht mehr. Du brauchst nur ein bisschen erfolgreich sein oder erfolgreich sein, sagen, ja, ich will die Beste sein und dann kaufst du dir noch einen Sportwagen, dann bist du schon richtig, richtig ja Outlaw. Dann bist du schon wirklich richtig krass. Das ist doch ein Witz. Also mehr musst du wirklich über die Neidnation Nummer Uno wirklich nicht mehr wissen. Also das ist wirklich Wahnsinn.
Das passt gut dazu.
Ja, das ist wirklich, das liest du und denkst, das
ja, ist, es ist dann Irrenhaus. Ist der Porsche und die Rolex weg.
Ja, also weißt du, wir reden jetzt nicht von 10 Schlössern à la Versailles und was weiß ich was und einem Stab von 1000 Mitarbeitern. Wir reden von, ich habe jetzt 2, 3 tolle Bücher geschrieben, habe Geld verdient, will die Beste sein und habe mir einen Sportwagen gekauft oder habe 2 Autos. Das ist schon krass. Das ist schon, wow. Richtig wild. Ganz kurz, das hatte ich gar nicht geplant, aber das ist mir jetzt wieder eingefallen bei deinem Take. Wenn man sich jetzt mal das vorstellt, die Welt hätte keine Grenzen.
Mhm.
Das ist ja eine interessante Idee. Also ich bin da auch noch nicht ganz durchgedrungen. Dann hätte man ja trotzdem, die Welt wäre ja trotzdem groß und irgendwie würde sich ja trotzdem irgendwo überall was organisieren, weil dafür wäre die Welt jetzt viel zu groß, dass man sagt, oh ja, das verteilt sich alles gleichmäßig und alle Menschen sind jetzt quasi gleich und es wird überall die gleiche Sprache gesprochen. So, man hätte ja trotzdem Regionen, so wie heute halt auch. Wahrscheinlich wird sich da gar nicht so viel ändern. Jetzt stelle man sich mal Folgendes vor. Es gäbe jetzt keine Grenzen, keine Staaten. Dann würden ja trotzdem die Leute logischerweise dahin gehen, wo es gut ist. Sehr logisch. Nicht alle, aber wahrscheinlich mehr. Und dann, ja, was würde dann passieren? Also, dann hättest du ja wahrscheinlich weniger Anreiz, weil immer, dann würden ja quasi, das würde ja so eine krasse Magnetwirkung haben. Also klar, dann gibt es natürlich trotzdem mehrere Regionen, die vielleicht gut sind, aber dann würde es da ja früher oder später immer, wenn es zu viele kommen, Probleme geben, weil selbst wenn jetzt sehr viele Qualifizierte kommen, du hast ja dann im Zweifel immer zu viel, dann kommen natürlich die Unqualifizierten auch noch, weil sagen, oh ja, da läuft's ja gut, da kann ich vielleicht auch profitieren. Also ich bin da noch nicht schlauer geworden, aber wenn man das mal konsequent zu Ende denkt, ist das schon irgendwie ein bisschen absurd, beziehungsweise es würden ja dann die Regionen, in denen es schlechter geht, die würden ja dann noch mehr abgehängt werden. Also es würden ja niemals alle Menschen, du musst ja vorstellen, es gibt ja kranke Menschen, es gibt alte Menschen, es gibt auch Menschen, die wollen verhelfen. Es würde ja die Region, denen es schlecht geht, denen würde es ja dann noch schlechter gehen. Also eigentlich ist das hochgradig egoistisch, weil es würden mehr Menschen weggehen. Das heißt, es würde ja automatisch, wir sehen es ja jetzt schon in, zum Beispiel bei uns in Ostdeutschland, ist ja auch ein Riesenproblem, da gehen ja auch sehr viele Leute weg. Ich habe neulich einen Bericht gelesen, so der letzte Supermarkt hat geschlossen. So. Also das sind schon, das ist in Deutschland. Also das ist schon heftig. Und das müsste man wirklich mal konsequent durchspielen, was das heißen würde, weil keine Grenzen, keine Staaten, also einfach nur, also ich glaube, dass das bei der Größe auf der Welt und bei denen dann doch deutlichen Unterschieden, ich glaube, dass das absoluter Irrsinn wäre.
Ich kann mir vorstellen, ich bin kein Spieltheoretiker, aber dass die Ballungszentren kurzfristig zu noch krasseren Ballungszentren werden.
Ja, absolut.
Aber nach meiner Logik müsste es irgendwann eine Regression to the Mean, also eine Angleichung überall gehen. Weil dann dadurch, dass die Ballungszentren zu groß werden, gehen dann wieder Leute woanders hin. Und dann hast du eine Angleichung.
Ja, aber ich glaube, dass es generell, wie du sagst, vielleicht aber auch dann generell einen Verfall nach unten gibt, weil wo würde jetzt, sag mal, das meine ich jetzt gerade, ganz einfache Logik. Wir hätten wahrscheinlich, würden die Leute, wo es schlechter läuft, haben wir ja heute auch im Zweifel, es wandern ja jetzt wenig Leute nach Uganda aus oder nach, was weiß ich, Eritrea. Eher wenig. Also die Leute wandern dahin, wohin aus, wo es Chancen gibt, wo es gut läuft. Das haben wir ja heute auch. Der Trend würde sich wahrscheinlich verstärken. Das heißt, die schlechten Regionen, wie soll es da besser laufen? Dann wären die Leute erstmal weg. Gut, dann könnte man jetzt sagen, ja, dann gehen die alle wieder zurück und bauen das auf. Aber es würde dann ja wahrscheinlich, glaube ich, das generell das Gesamtniveau sogar sinken.
Ja.
Weil wie du sagst, genau, dann da, wo da wird es wahrscheinlich, da wo es gut läuft, wird es dann vielleicht erstmal besser laufen, bis es dann irgendwann halt kippt. Das heißt, es wird wahrscheinlich dann hoch, aber dann vielleicht eher wieder runter. Und in anderen Bereichen wird es wahrscheinlich auch nicht gerade besser laufen.
Ich habe Walter Krämer, ich habe die Story häufig erzählt, mein ehemaliger Statistikprofessor, ein ganz genialer Typ, wirklich sehr, sehr lustig. Der war der Einzige, der gesagt hat, ihr könnt in meine Klausur gehen, das war vor ChatGPT-Zeiten, ihr könnt in die Klausur gehen, in meine Statistikklausur, mit Laptop, mit allen Büchern, ist egal, es geht nur um gesunden Menschenverstand. Erste Frage in dieser Klausur, werde ich nie vergessen, Schüler A wechselt von Schule X zu Schule Y. An beiden Schulen sinkt der durchschnittliche IQ. Wie kann das sein?
Ja, das hast du schon mal erzählt.
So. Er ist der Schlauste auf der Sonderschule und wechselt von der Sonderschule aufs Gymnasium, wo er der Dümmste, also mit dem niedrigsten IQ ist. Das ist vielleicht die Antwort auf deine Frage, wenn es keine Grenzen gibt.
Und was man ja auch sagen muss, es würde sich ja dann trotzdem, es würden sich vielleicht jetzt nicht gleich neue Staaten gründen, aber es würden sich ja trotzdem dann die Leute, die da sind, wo es gut ist, würden dann vielleicht sagen, okay, wir wollen das vielleicht doch irgendwie schützen. Also das würde sich dann ja auch wieder in so eine Richtung entwickeln. Also ja. Das ist einfach, also diese Grundidee ist einfach schon so verblödet, beziehungsweise einfach, ja, es ist einfach schwachsinnig. Ich glaube, also ich habe es jetzt auch noch nicht komplett durchgedacht, aber ich halte es für ziemlich unsinnig.
Ja.
Apropos unsinnig, ich muss sagen, ich glaube, der Politiker, der mich gerade am meisten provoziert, ist, es ist nicht Lars Klingbeil, es ist Felix Banaschak. Von den Grünen.
Oh, den magst du aktuell nicht, ich weiß.
Ich muss sagen, der Mann, der hat sich ja auch neu mit Poschert da gestritten, also ich habe da nur Ausschnitte gesehen. Und da hat Poschert ja, ich habe das nur mitbekommen, den Take quasi, dass die Grünen auch an einigen Sachen mitschuld sind. Und das kann ich nur unterschreiben, aber ich meine jetzt gar nicht politisch, sondern einfach nur, wie man sich benimmt. Und jetzt sind wir, wir haben neulich über Sigmund gesprochen. Das Problem ist, wenn ich mich als Politiker nicht benehme wie ein halbwegs normaler Mensch, dann werde ich normale Menschen abstoßen. Und ich habe das neulich gesehen, ich war wirklich sprachlos, wie man so sein kann. Da war der Banaschak da im Osten, da blamiert er sich jetzt da bis auf die Knochen und wurde dann da angepöbelt von, okay, ne, das fand ich jetzt nicht gut, wurde von irgendeinem Wutbürger da angepöbelt. Und danach saß er im Auto-Interview ganz betroffen. Also wirklich samtweich, richtiger, es ist einfach ein richtiger
Schneeflock.
Lappen. Anders kann man es nicht ausdrücken. Der vor kurzem noch gemeint hat, er will jetzt neue Männlichkeit oder so, zum Totlachen. Und dann, was sagt er dann? Ich zitiere jetzt, ich habe mir gedacht, du kannst doch nicht so einen Schwachsinn sagen. Er hat gemeint, ja, er will ein helles Land und man kann doch den.
Helles oder blondes?
Nein, er hat gesagt, helles. Ein helles Land und man kann doch den Bewirtschaftern der Finsternis, das hat er wirklich gesagt, nicht das Feld überlassen. Glaubst du, wenn du so redet doch einfach nur ein absoluter, jetzt sage ich besser nichts, so redet doch kein normaler Mensch. Da muss,
was,
da muss
Bewirtschafter
doch,
der was? Der
Finsternis? Bewirtschafter der Finsternis. Wer redet so?
Klingt wie aus einem Harry Potter Film.
Ja, nee, das klingt wie aus so einem, ja, aus einem lächerlichen Historiengroschenroman. Glaubst du denn, wenn du so sprichst, wen willst du denn damit ansprechen?
Nee, diese Magic-Karten von früher, Bewirtschafter der Finsternis, das ist es.
Und ja, wenn du dich so benimmst, dann bist du ein Teil des Problems, vielleicht bist du sogar selber das Problem, weil so benimmt sich einfach kein normaler Mensch.
Ich hab den.
Auch kein Intellektueller, keiner redet so.
Ich habe einen Take aus dem Banaschak Poschert Talk gehört, wo Poschert darüber spricht. Den Take, den finde ich richtig und den habe ich auch kritisiert bei dem Jan-Josef Liefers Lanz und Precht Talk, wo es darum ging, durch die AfD ist jetzt so ein Umfeld, in dem man sich nicht mehr traut, etwas zu sagen. was ja völlig absurd ist.
Durch die AfD?
Ja, da, also das war von Liefers der Take. Und was er natürlich ausblendet, ist, was war denn in den letzten 5 bis 6 Jahren?
Also, aber meinte der Liefers nicht, dass die Leute AfD wählen, weil sie das Gefühl haben, sie können nicht mehr alles sagen?
Nee.
So habe ich das verstanden.
Ganz am Anfang sagte er, man fragt sich jetzt, was man noch sagen darf. Durch die AfD. So habe ich das verstanden.
Ich habe es verstanden, dass quasi die Leute AfD wählen, weil sie sich halt so generell so ein bisschen an die DDR erinnert fühlen.
Naja.
So, auch durch Corona und so.
Es ist dieselbe Thematik, die auch, oder denselben Take hatte dann Banaschak auch so in dem Talk. Und da hat Poschert einen ganz, ganz wichtigen Satz gesagt. Und deshalb habe ich das auch kritisiert. Die Grünen, oder sag ich mal die linke Bubble, hatten in den letzten 5 bis 6 Jahren, würde ich sagen, klare Macht über die gängigen Narrative im öffentlichen Diskurs. Das muss, also klar.
Ja, natürlich.
MeToo ging's los. Also das ist, denke ich, unstrittig, dass sie den öffentlichen Diskurs mit ihren Positionen maßgeblich geprägt haben und auch dementsprechend Sanktionen gegen Andersdenkende verhangen haben. Das Thema Canceling kommt aus dieser Zeit. Ja,
natürlich. So. Klar, absolut.
Wir haben schon immer gesagt, und wir waren nicht die einzigen, Leute, wenn das Pendel mal kippt, dann geht's in
andere Richtung. Stimmt, das habe ich auch gesehen, ja, genau. Ja.
Und so ein bisschen passiert das jetzt gerade. Man merkt das. Ich glaube, wir sind, also es ist noch nicht krass ausgeschaltet, aber man merkt, es kippt so gerade. Mhm. Und ich sage jetzt mal ganz bewusst, die linken Narrative verlieren.
In den USA ist es ja schon deutlicher gekippt.
Die verlieren an Macht und die verlieren an Boden. Und jetzt kommen eher dann Libertäre, vielleicht auch in einigen Bereichen auch rechte Narrative, die halt Überhand gewinnen. Und jetzt passiert Folgendes, jetzt sagen die, die jahrelang die Überhand hatten, aus der linken Bubble, ja, jetzt müssen wir mal aufhören, also jetzt müssen wir mal respektvoll miteinander umgehen. Und das ist natürlich ein Treppenwitz. Also, also es war klar, dass ein Rachefeldzug ist zu krass, aber dass eine Gegenbewegung kommt. Und jetzt zu sagen, ja, aber jetzt müssen wir mal respektvoll miteinander umgehen und Canceling geht nicht und so, das ist wirklich schwach. Wenn ich jahrelang
gerade
draufhaue.
Katharina Dröge von den Grünen, das ist ja alles dokumentiert auf während Corona auf Ungeimpfte wirklich Aussätzige gemacht hat. Also wirklich davon dann von Respekt und Hass, Hate Speech zu reden,
Punkt.
Das ist wirklich bodenlos. Aber sie merken es nicht.
Wenn ich es
das
schaffe.
Das ist, glaube ich, wirklich das Problem.
Durch Argumente eine Überhand zu gewinnen, aber trotzdem respektvoll den Andersdenkenden zu sein. Alles gut. Aber das war einfach nicht der Fall die letzten Jahre.
Nee.
Es wurde denunziert, es wurde ausgegrenzt, es wurde alles gemacht, es wurde knallhart abgecancelt. Jetzt kommt die Gegenbewegung und jetzt sich darauf zu beruhen, zu sagen, oh, wir müssen respektvoll miteinander umgehen. Das finde ich schwach. Grundsätzlich ist das ja richtig, respektvoll miteinander umzugehen.
Ja, natürlich.
Aber es fehlt die Selbstreflexion. Vielleicht einfach mal zu sagen, ey Leute, wir haben es übertrieben, es tut uns leid, wie kommen wir raus aus diesem Strudel? Aber nicht mal das kommt.
Nee, es ist ja dann immer nur, und dann ist es wieder eine Verschwörungstheorie und sonst was. Was erwartest du von jemandem, der so einen Schwachsinn von sich gibt? Also jemand, der Bewirtschafter der Finsternis sagt, den halte ich für nicht zurechnungsfähig. Also wenn du dir selber nicht dabei blöd vorkommst, ja, dann kann ich, das ist Satire. Das ist Satire, anders kann man das nicht nennen.
Das ist so. Satire ist auch, was wieder mal vorgefallen ist mit der sogenannten Zuckersteuer. Das müssen wir ansprechen. Das ist der Elefant im Raum. Also was ist passiert für alle die hinterm Mond leben? Die Bundesregierung will eine Zuckersteuer erheben auf zuckerhaltige Getränke.
Genau, um Getränke geht's. Das ist das Wichtige.
Dann wurde geleakt, du hast dich mehr dazu vorbereitet. Ich möchte nur ganz grundsätzlich meinen Take dazu sagen. Dann ist durchgesickert, nicht nur zuckerhaltige Getränke sollen unter der Zuckersteuer fallen, sondern auch zuckerfreie Getränke. Was natürlich sinnlos ist. So war der Plan, auch Zero-Getränke wie diese Coca-Cola Zero. Der Aufschrei war groß. Der Retter Lars Klingbeil kam und hat gesagt, nein, das ist natürlich nicht so. Zero-Getränke sind befreit, aber die Zuckersteuer kommt. Und alle sind natürlich erleichtert und freuen sich, dass die Cola Zero weiterhin nicht extra besteuert wird. Und da muss ich wirklich sagen, das ist eine ganz, ganz große Kritik meinerseits jetzt an alle Content-Creator, die dazu Videos gemacht haben. Im großen Stil und auch sogar zu liberalen Medien, die wieder mal dem politischen Playbook auf den Leim gegangen sind. Es ist ein Mechanismus von der Politik, der immer wieder gespielt wird und ihr fallt jedes Mal drauf rein. Das Playbook ist ganz einfach. Es wird ein Schreckensszenario geleakt. Das war auch beim Heizungsgesetz so. Der Aufschrei ist riesengroß. Alle reden nur über das Schreckensszenario, wie jetzt auch mit der Cola Zero, die auch eine Zuckersteuer haben soll. Dann wird das einkassiert. Alle freuen sich, dass das Schreckensszenario nicht eintrifft, aber es gab trotzdem eine Steuererhöhung oder trotzdem ein übergriffiges Gesetz. Das passiert in den letzten Jahren immer und immer wieder und ihr versteht es einfach nicht. Es ist einfach eine Steuererhöhung.
Haben Sie sich das bei Trump abgeschaut? Sie gesagt, der macht das, der macht so viel richtig, das machen wir jetzt auch. Also im Endeffekt ist es ja, dass so, ich stelle eine Maximalforderung in den Raum, ja. Die wird, also das will ich, ja. Das stelle ich in den Raum und dann bin ich hier und dann sage ich, ja, perfekt, super. So.
Es ist de facto, und niemand redet mehr davon, dass es de facto, es ist einfach eine Steuererhöhung, die, ich muss es der Vollständigkeit halber sagen, kategorisch ausgeschlossen wurde von der CDU. Es ist eine Steuererhöhung. Über die Sinnhaftigkeit kann man jetzt reden, aber nochmal, als liberal denkender Mensch sage ich, jede Steuererhöhung in diesem Land ist falsch. Jede.
Ja, also es ist halt mal wieder, also jetzt wollen wir das mal ein bisschen aufdröseln. Also das Interessante an dieser Steuererhöhung ist, dass sie einen Effekt hat, der vielleicht unterschätzt wird, weil, also die erste Reaktion darauf ist ja, ja okay, Zucker ist ungesund, Zucker besteuern, ja okay. Klingt erstmal toll, aber ich meine, man muss sich ja Folgendes fragen. Ändern Menschen wirklich ihr Verhalten? Also jetzt wird Zucker in Getränken ein bisschen teurer. Ein paar Cent, dann sind das vielleicht 30 Cent oder sowas in dem Bereich. Es ist ja noch nicht beschlossen, es ist ja geplant. Man weiß ungefähr, was da kommen soll. Sag mal, es ist dann so, ein Getränk kostet 20, 30 Cent mehr, ungefähr. Glaubt man wirklich, dass jetzt jemand, der jetzt sagt, boah, ich will jetzt die Cola oder ich will dann vielleicht, sag mal, es wäre auch eine Tafel Schokolade, dass der jetzt sagt, oh, 20 Cent mehr, das kaufe ich mir jetzt nicht. Also Leute, die Geld haben, denen ist das scheißegal, weil 20 Cent, der kriegt das nicht mehr mit. Leute, die kein Geld haben und das tonnenweise in sich reinschaufeln, die sind entweder süchtig danach, das ist wie beim Alkoholiker oder ein Raucher, der Raucher zahlt auch absurde Preise für eine Schachtel Zigaretten, wo man sich ja denkt, wie kann man so blöd sein, weil das ist ja wirklich Geldvernichtung des Grauens, kauft die Zigarette trotzdem, auch wenn vielleicht der Konsum zurückgegangen ist. Also da fragt man sich ja schon mal, funktioniert das? Erste Frage, da bin ich schon mal am Zweifeln. Und dann ist ja die zweite Frage, wenn jetzt jemand keine Cola mehr trinkt, was konsumiert er denn dann? Essen die Leute dann? Oh, dann denkst du, oh, jetzt mach ich mir, jetzt habe ich richtig Lust auf, dann mach ich mir jetzt doch die Gemüsesticks, jetzt wenn die Zuckersteuer kommt und ich trinke Leitungswasser. Also das Problem ist ja, wenn jemand so minder bemittelt ist, dass er nur Dreck in sich reinstopft, dann wird er halt vielleicht statt dem einen Dreck irgendeinen anderen Dreck in sich reinstopfen. Also ich verstehe das Grundproblem und es gibt einen interessanten Hebel daran. Das ist das, was ich sinnvoll finde. Das ist nämlich gar nicht den Verbraucher diszipliniert, sondern die Hersteller, dass die sagen, okay, da verkaufen wir jetzt vielleicht ein bisschen weniger, dann setzen wir den Zucker runter. Das ist sozusagen der Take, wo man sagen kann, ja, okay, das ist in diesem Fall sinnvoll. Deswegen finde ich diese Steuer jetzt in gewisser Weise vertretbar oder vertretbarer als andere. Aber ich finde auch schon wieder, also das Vorgehen, die Kommunikation, dann, dass man jetzt glaubt, hier mit so einer Zuckersteuer revolutioniert man jetzt alles. Das ist so ein kleines Element und das ist nett. Du hast das auch in Großbritannien offenbar hier recherchiert. Es gibt Beispiele, es zeigt, ja, Absatz hier, systematische Auswertung von 86 Studien, davon 62 in der Meta-Analyse, kam zu folgenden durchschnittlichen Ergebnissen, der Absatz besteuerter Getränke sank im Mittel um etwa 15%. Ja, okay, scheint dann ein bisschen was zu bringen. Aber es wird dann halt schon komplizierter. Also in Großbritannien hat es was gebracht, in Mexiko, Südafrika auch. Aber wenn man dann genauer drauf schaut, hier, nicht jede Warnung aus Europa, nicht jede gestaffelte Steuer erzeugt automatisch den britischen Erfolg. Vergleichende Untersuchungen fanden in Großbritannien klare Reformulierungseffekte. Also Reformulierungseffekte ist, dass die eben weniger Zucker reinmachen. In einigen anderen europäischen Ländern mit schwächeren oder anders gestalteten Modellen dagegen deutlich geringere beziehungsweise statistisch nicht eindeutige Veränderungen. Also es ist dann schon auch viel Rätselraten. Man denkt wahrscheinlich, okay, in Großbritannien hat das so ein bisschen funktioniert, dann machen wir das auch. Ja, es ist was soll man dazu sagen? Es ist eine Steuer, mit der kann ich verhältnismäßig gut leben. Aber es ist halt, dann hast du das nächste Problem, die soll ja eigentlich zweckgebunden sein und soll ja dann Geld reinspülen ins Gesundheitssystem. Der Witz an der ganzen Sache ist, dass sie selber damit rechnen, dass diese Steuer dann schnell weniger wird, weil dann eben, was ist das Problem, wenn diese Steuer erfolgreich ist, dann sinken die Einnahmen, weil dann ja weniger konsumiert wird. Also das ist alles so ein bisschen, ja,
es mein... Ist ja, der Skandal ist genau auf der Ebene. Nochmal, ich versperre mich vor jeglicher Steuererhöhung in Deutschland. Wir zahlen genug Steuern. Aber den Punkt, den gebe ich dir, wenn es eine Steuererhöhung geben müsste, dann ist eine Zuckersteuer irgendwo noch vertretbar.
Aber nur wirklich, es ist wirklich nur dieser Reformulierungsaspekt.
Genau.
Also es der Konsumaspekt, um, da bin ich super kritisch, weil dann essen die oder trinken was anderes.
Es geht um die Disziplinierung der Hersteller.
Ja, das ist wirklich das Einzige, so. Was
okay.
daran vertretbar Fine. Ist. Ja.
Der Skandal ist auf der Ebene darüber, den du auch schon angerissen hast. Es war damals geplant, so wurde es auch vom Bundeskanzler Merz damals ausgerufen, eine Zuckerabgabe zu erheben. Eine Abgabe ist zweckgebunden.
Mhm.
Die wäre dann direkt ins Gesundheitssystem geflossen. Es ist jetzt eine Steuer. Eine Steuer ist nicht zweckgebunden, die fließt erstmal in den Haushalt. Da versickert sie erstmal. Jetzt sagt dann.
Die wird ordentlich versickern, jetzt, ja, davon kann es ausgehen.
Jetzt sagt Klingbeil, ja, wir haben uns aber politisch in der Koalition darauf geeinigt, dass sie dafür da ist, dass die Beiträge zur GKV stabil gehalten werden. Ja, gut, wenn ihr euch darauf geeinigt habt, warum macht ihr da nicht eine zweckgebundene Abgabe draus oder belastet es genau dabei? Nein, es ist eine Steuer. Und da erkennt doch jeder, worum es geht. Es geht darum, Löcher zu stopfen. Es ist ein Selbstbedienungsladen. Es geht nicht um die Disziplinierung von irgendwem. Es
Nein,
geht um klar. Geld.
Es geht das um Geld. Glaube ich jetzt in diesem Fall auch nicht. Nee,
so,
genau.
Weil wenn es wirklich so zweckgebunden wäre und um den Schutz und um die Gesundheit unserer Gesellschaft gehen würde, ich finde es ja toll, wenn wir eine gesunde Gesellschaft sind, dann wäre es zumindest eine Abgabe geblieben. Das haben sie nicht gemacht. Das ist der Skandal an der ganzen Sache.
Ja, und da sind wir wieder beim Punkt, man muss sich jetzt mal eine Frage stellen. Warum, klar, es gibt immer Leute, die nicht ganz so hell möbliert sind im Kopf und irgendein Mist, weil sie vielleicht sogar gar noch denken, die Salami ist gesund oder sonst was oder der Burger, die gibt's natürlich immer, aber grundsätzlich, was ist das Problem? Gesunde Ernährung muss jetzt nicht super teuer sein, aber wenn ich mich gesund ernähren will, brauche ich was schon mal mehr Geld. Also grundsätzlich, es führt eigentlich immer dazu, wenn die Leute ein bisschen mehr Geld im Geldbeutel haben, finde ich das grundsätzlich gut, weil sie dann vielleicht zumindest schon mal grundsätzlich eine bessere Entscheidung treffen können und nicht die super billig Sachen, wenn du manchmal im Supermarkt siehst, was da Leute einkaufen, das ist schon bitter. Wenn du wirklich kein Geld hast, ja, dann ja. musst du halt viel Kalorien für sau wenig Geld kaufen und das ist dann halt im Zweifel ja, richtiger Dreck, anders kann man das nicht sagen. Also da fängt es ja schon mal an und dann müsste man ja auch überlegen, okay, wie kann ich vielleicht gesunde Sachen günstiger machen, wie kann ich gesundes Verhalten belohnen, so muss man, finde ich, mehr denken und jetzt zu glauben, ja gut, jetzt machen wir hier ein bisschen die Steuer drauf, es ist halt so ein, es ist, man kann dafür argumentieren, dass es sinnvoll ist, es ist aber halt einfach mal wieder so ein typisches Alibi-Ding, ja. Es ist so ein Tropfen auf einen heißen Stein, ja genau, ein paar hundert Millionen einnehmen und unterm Strich passiert dann gar nichts.
Aber die Quintessenz der Geschichte, wirklich Leute, lasst euch nicht verarschen. Diese Methode, Maximalforderung stellen, Erlösung, aber trotzdem dann eine Steuererhöhung oder irgendein Gesetz durchbringen, was dann untergeht, bitte, es wird wiederkommen. Merkt euch das jetzt hier, es ist wirklich ein gängiges Mittel. Immer und immer und immer wieder. Dass ich behaupte, eine Steuer auch auf zuckerfreie Getränke, ich glaube, das war nie im Raum. Das, was sehr entlarvend ist, ist, ich dachte erst, das wäre ein Fake-Account, der TikTok-Account von Lars Klingbeil. Da kommt dann so eine Mission Impossible-Musik, er läuft da rum so mit Sonnenbrille und dann so Zuckersteuer auf Zero-Getränke, nein, Ausrufezeichen, und dann läuft er da so rum.
Ja,
und so. Ich dachte, es wäre Satire, das war vorbereitet.
Ja.
Das war einfach vorbereitet. Das ist wirklich, das ist ein Schauspiel.
Es ist ja auch tatsächlich, das muss man ja mal sagen, wenn es geplant war. Also es gibt ja da zwei Optionen. Entweder ist es Bösartigkeit oder Dummheit.
Und wenn Boshaftigkeit.
Ja, glaube ich in dem Fall auch. Ja, ich bin da mal 50-50, aber ja, ich halte es für sehr gut möglich. Und da muss man sagen, ist es ja fast schon schlau.
Ja, ja,
das ist hätte gut. Man ihnen ja gar nicht, man traut ihnen das ja gar nicht zu.
Merz ist der Dumme. Merz sagt, es wird eine Abgabe, es ist aber eine Steuer geworden. Klingbeil ist der Held. Ist gut. Er hat's wieder mal. Er macht es wieder mal besser als Fritze.
Fritze. Fritze hat ja gerade ein bisschen Glück. Also was erstaunlich ist, wir haben ja gerade, also im Sattel bleiben, es läuft nicht rund, aber es läuft gerade ein bisschen besser als befürchtet. Und was interessant ist, wir verkaufen tatsächlich, was man wirklich, da müsste Merz jetzt eigentlich sagen, okay, wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen. Wir verkaufen ja nach wie vor sehr, sehr viel. Also Exporte waren zuletzt brillant. Wir werden auch gerade, das ist auch mehr Glück als Verstand, wir werden eigentlich gerade getragen von einer ganz guten Weltwirtschaft. Ich finde es interessant, wenn man sich auch mal die Gewinnschätzungen anschaut. Wir reden ja immer über USA, KI. Ja, da läuft's gut, aber der Rest der Welt läuft auch gerade besser. Also wenn man sich jetzt mal Economic Surprise Index anschaut, Gewinnschätzungen global, das dreht ordentlich nach oben. Also wir werden gerade, das ist mehr Glück als Verstand, so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass wir uns die Bude leer kaufen, aber bei uns wird halt eingekauft, wir exportieren ordentlich, weil der Rest der Welt halt offensichtlich gar nicht so schlecht in Schuss ist. Das rettet uns gerade so ein bisschen den Hintern. Und was auch interessant ist, dass wir auch ein paar Unternehmen, Gott sei Dank, noch haben, die ganz gut laufen.
Beating Beta,
Siemens zum Beispiel. Man muss aber natürlich auch sagen, da ist sehr viel Rüstung dabei. Das ist auch, was jetzt auch, was uns auch schon wieder irgendwo den Arsch rettet, was aber, glaube ich, jetzt auch nicht das große Zukunftskonzept ist. Auf Dauer, was uns jetzt trägt.
Rüstung ist super, ist nachhaltig.
Ist nachhaltig, ist, ja.
Sauber, ist top.
Was ja auch was stark ist, das habe ich, das finde ich so geil. Jetzt, das ist wieder so typisch. Jetzt kam noch vor kurzem diese Drohne da, in Leipzig war es, glaube ich. Und dann so, jetzt müssen wir uns da mal was überlegen. Ich meine, überleg mal, wie lange gibt's jetzt Drohnen schon? Wie lange, das ist doch vor zig Jahren schon, dass was Münchner Flughafen, dass da, das waren jetzt keine russischen Drohnen, sondern sonst irgendwie. Also, dass man jetzt im Jahr 2026, jetzt Drohnen, das ist jetzt wohl. Also Drohnen seit 10 Jahren oder 15 Jahren wahrscheinlich schon, ja, oder? Dass wir jetzt sagen, das ist eine gute Idee, dass wir da vielleicht doch mal was machen. Das ist doch irre. Also ja. Das ist jetzt ja wirklich nichts, wo du jetzt sagst, Alter, da hätte man jetzt ja niemals drauf kommen können.
Nee, machen die nicht in China schon die Feuerwerke mit Drohnen oder war das in Dubai schon saulang? Ja, dann so Lichtershows und so. Ja. Mit Drohnen kann man schon geiles Zeug machen.
Ja. Die sind schon, wie gesagt, das ist.
Flughäfen also, lahmlegen gehört auch dazu.
Ja, also das wirklich, also als wäre das jetzt was Neues.
War es eine russische Drohne eigentlich? Bestimmt.
Ja, das ist bestimmt. Also bestätigt, das ist glaube ich nicht, aber.
Doch, bestimmt.
Ja, gut, das würde ich jetzt auch, das wundert mich eh, dass die Russen da sich, ich meine, die sind ja schon angepisst. Das ist eigentlich ganz gut, wenn wir da mal ein bisschen getestet werden, weil dann merken wir es vielleicht, wo die Baustellen überall sind, weil ich glaube, da haben wir einige, auch IT-Sicherheit, da würde ich mir jetzt auch mal so ein Fenster lehnen und sagen, da ist Deutschland wahrscheinlich nicht Champions League von der Absicherung.
Ja, ich habe mal gehört, also, dass irgendwie noch 80% oder 90% der öffentlichen Verwaltung auf Windows XP laufen, glaube ich, also, aber vielleicht ist das krass sicher, weil keiner der Hacker mehr auf diesen alten Betriebssystem klarkommt.
Wobei, wenn die Verwaltung lahmgelegt werden würde, dann wird das vielleicht sogar einen richtigen Aufschwung bringen.
Ich habe mir mal so überlegt, so manchmal, wenn ich joggen gehe oder spazieren gehe, dann habe ich manchmal so komische Gedanken. Was wäre ein Märtyrerakt, der wirklich krass wäre? Also wo man schon in den Knast für gehen würde, aber wo man niemandem schaden würde. Ich habe mir überlegt, die ganzen Finanzämter, es gibt ja sehr viele Finanzämter, super viele, in jeder Stadt gibt es was. Die werden ja alle Archive haben. So, was wäre, wenn man es schafft, in all diesen Archiven so einen kleinen Sprengsatz zu haben?
Das ist wie quasi Fight Club, was du jetzt durchspielst.
So,
dass das ganze Finanzsystem
so mehr. Ich habe den Film nie gesehen.
Aber ja, da geht es eigentlich ums ganze Finanzsystem quasi, dass da alles.
Aber nur da. Aber ich habe, dann müsstest du eine Uhrzeit haben, wo niemand da, auch keine Putzfrau oder, also niemand darf sterben. So 3-4 Uhr nachts, da putzt glaube ich auch keiner mehr. 4 Uhr nachts. 3.30 Uhr. Und dann drückst du auf den Knopf und alle Finanzämter, also nur das Archiv, macht so puff. Das wäre krass.
Aber dann gibt's ja vielleicht noch digital.
Ja, du musst den Server weghauen. Das wäre etwas, natürlich alles nur in meiner Vorstellungskraft, es wird niemals passieren, aber das wäre schon irgendwie heftig.
Du musst mal Fight Club gucken. Ja. Das ist eigentlich genau dein Film. Hier, das... ja, toll, wirklich. Ich habe, das habe ich ganz vergessen, ich habe noch was Sinnvolles dabei.
Und
zwar den vielleicht jetzt besten ETF der Welt.
Okay.
Können wir. Und zwar ist ein interessantes Konzept. Man kennt ja den FTSE All World, der ist ja auch nicht so schlecht. Und jetzt, da sind ja auch Schwellenländer mit drin. Beim MSCI World habe ich ja keine Schwellenländer, sondern nur Industrieländer. Deswegen gibt es ja auch das 70-30, weil das eine ganz beliebte Kombination ist, MSCI World, Emerging Markets. Dann gibt es den FTSE All World, der ist schon deutlich besser gestreut. Und jetzt gibt es den FTSE Global All Cap von Vanguard. Und der deckt 98% des globalen Aktienmarkts ab. Schon stark. Also ist ein Index mit 10.000 Aktien. 7.000 daraus sampled die, also kaufen sie quasi. Und das Einzige, was fehlt, sind Microcaps. Also Smallcaps sind auch dabei, nur Microcaps. Das sind so 2% des Markts, die sind nicht dabei. Schon kein so schlechtes Produkt, muss man sagen. Ist halt jetzt ganz neu, jetzt muss man mal abwarten. Und das relativ günstig, also laufende Kosten 0,07%.
Wie viel?
0,07.
Ja.
Schon nicht so schlecht.
Das, ja.
Schon...
Service-Hinweis da nochmal, Leute, grundsätzlich für alle die, die für das Alter vorsorgen wollen, was wir jedem empfehlen, aber keine Lust haben, sich da intensiv mit der Materie zu beschäftigen, haben wir auch einige, dann ist so ein Ein-Welt-ETF-Portfolio schon eine gute Möglichkeit. Macht euch da bitte nicht verrückt. Auf jeden Fall. Immer wieder, wir bekommen so viele Fragen immer noch, wie baue ich ETF-Depot? Wenn ihr wirklich keinen Bock habt, FTSE All World, sonst was, wirklich, es reicht. ACWI, ob ihr jetzt den oder den nimmt, ist am Ende, sag ich euch, scheißegal. Die werden alle ungefähr gleich laufen. Guckt, dass ihr einen habt. Guckt auf zwei Dinge, bitte. Dass der nicht unfassbar teuer ist und guckt, dass da viel Liquidität drin ist. Nicht, dass der dann liquidiert wird, das ist dann einfach Kopfschmerz.
Ja, genau, da muss man mal gucken. Der ist halt jetzt noch ganz neu, da würde ich jetzt auch erstmal abwarten, wenn ich den will. Erstmal gucken, wie der ist, der jetzt handelbar. Also handelbar wird er sein, aber das dauert halt jetzt vielleicht ein bisschen. Und genau, Volumen, ich würde da jetzt nicht erst sofort rein, aber das ist schon spannend.
Das ist, wir sind bei dem im ETF-Sektor wirklich bei diesem Marmeladenexperiment mittlerweile. Es gibt zu viel Auswahl. Das verunsichert die Leute. Verrückt. Ja. Gerade Leute, die einsteigen wollen, bei denen das ja natürlich noch wichtiger ist, die dann vielleicht wirklich einen 50-Euro-Sparplan mal starten wollen. Einfach. Macht euch nicht verrückt. Jeder MSCI World, wenn die groß sind, ihr könnt jeden nehmen. Es ist egal. Es ist am Ende egal, welchen ihr nehmt.
Das ist auch wichtig. Bei dem würde ich mir jetzt auch nicht zu viel erwarten. Das klingt natürlich gut, dann sind Small Caps dabei. Das ist auch gut, aber deswegen wird der jetzt auch nicht eine brutale Outperformance hinlegen.
Nein.
Also unterm Strich wird es dann wahrscheinlich ähnlich laufen. Was wirklich interessant ist, das ist wieder das beste Beispiel. Es gibt ja diesen Running Gag, ja, man muss eigentlich nur schauen, wo viele ETFs aufgelegt werden, das dann besser nicht kaufen. Indien war ja so gehypt. Und das war ja auch eine ganz gute Story. Ich meine, klar, die machen einiges richtig, die wachsen ganz gut. Dann gab es ja auch noch das, es will jetzt keiner mehr China, sondern alle Indien. Hat ja irgendwie auch so ein bisschen Sinn ergeben, ist gut gelaufen und dann war alles voll. Egal ob Bloomberg, sonst was, Indien, nur noch Indien und seitdem schön in die Grütze. Das ist ja Klassiker. Dann, alle, dann steht überall so, boah, Indien muss ins Depot, siehst du.
Wow. In die Garam Masala Grütze.
Ah, scheiße, jetzt muss ich, ja, Indien muss ich jetzt richtig schön reinbuttern noch. Das fehlt mir noch im Depot. Da muss ich jetzt richtig schön. Und das ist halt oft dann, wenn man das von allen Seiten rumgeballert bekommt. Ich muss in Mexiko, das war ja auch dann mit, mal gucken, ob das jetzt auch wieder runtergekommen ist. Das war ja gerade als Trump da mit den Zöllen und so. Auch jetzt natürlich nicht unberechtigt. Aber ist halt dann immer Wahnsinn, wenn das gerade kurzfristig so extrem gehypt wird. Da hat Mexiko auch gut. Ich glaube, das ist aber auch davor schon gut gelaufen.
Ja, Länder-ETFs ist eh so eine Sache.
Oh. Ja, gerade wenn die halt dann, ja, kann man schon machen, aber halt dann würde ich dann auch eher ein bisschen antizyklisch machen. Also da dann rein, wenn es wirklich schon, weiß ich nicht, 50-60% in einem Jahr oder 100% in 2-3 Jahren, dann...
Du hast bei den,
ist es schon besser, einen Sparplan zu machen.
Du hast bei den Länder-ETFs halt häufig auch ein erhöhtes Währungsrisiko.
Ja.
Das wird häufig vergessen. So, dann heißt es so, Türkei-ETF. Ja, gut. Da gut,
gibt es ja auch währungsgesichert dann, aber klar, wenn du dann in der Währung bist, dann ist natürlich
so, und der und der Währungsgesicherte wird sicherlich dann teurer sein und so. Weil es sind alles so Punkte. So komplex muss man es wirklich nicht machen.
Nee, das kann man mal als Wette machen, aber halt sonst jetzt für das Core-ETF-Depot, eigentlich sind das dann eher Wetten. So kann man es machen oder bezeichnen, aber dass man jetzt meint, man muss da in sein ETF-Depot, braucht es ja 20 ETFs da drin und dann noch Australien rein und dann noch Vietnam rein. Und dann liest man in der Zeitung, oh, jetzt kommt auch noch was weiß ich, ja, Laos, ETF gibt es jetzt wahrscheinlich keinen, aber da gibt es ja jedes Jahr irgendein Land, was gut wächst oder was dann, oder neuer Präsident hier und da. Klar, bei Milei zum Beispiel, dass man da mal sagt, okay, da wette ich jetzt drauf oder das kann dann natürlich schon mal funktionieren, aber da muss man das, glaube ich, schon eher mit einem kurzfristigeren Zeithorizont sehen.
Hat das bei Milei eigentlich funktioniert bis jetzt?
Das Problem ist ja immer, kaufe ich den, bevor er gewählt wird, glaube ich da dran, dann ist ja die Chance viel größer, natürlich das Risiko auch, weil der hätte ja auch nicht gewählt werden können. Das war jetzt ja auch nicht so, dass alle gesagt haben, der gewinnt klar. Das hat schon ganz gut funktioniert, ja. Ich habe jetzt Argentinien die letzten Monate auch nicht mehr verfolgt. Das ging dann hoch runter, aber das war jetzt nicht so schlecht. Also davor war es gut und dann glaube ich in der Anfang der Amtszeit müsste es dann auch schon noch ganz ordentlich gelaufen sein.
Als Vorbereitung zur nächsten Woche, jetzt mal ernsthaft, hat Sachsen-Anhalt ein börsennotiertes Unternehmen? Interesse, ich würde das gerne... Wahl kurzfristig Einfluss hat.
Börsennotiert, also ich kann mir vorstellen, Infineon ist, glaube ich, Sachsen, oder? Die haben doch da jetzt ein großes Werk. Du meinst jetzt börsennotierte Unternehmen, die in Sachsen-Anhalt ansässig sind, oder Unternehmen aus Sachsen-Anhalt?
Ein Unternehmen aus Sachsen-Anhalt. Boah, börsennotiert. Die sind ja, also wenn es börsennotiert ist, die sind ja eh alle global. Ich weiß, ich möchte nur psychologisch gucken, ob eine Wahl Einfluss hat.
Ja, Jenoptik wird Thüringen sein wahrscheinlich, oder? Carl Zeiss, Jenoptik und so, das ist im Osten, aber das ist, weiß ich jetzt nicht, das glaube ich jetzt nicht Sachsen-Anhalt.
Das ist ein Interesse.
Frag doch mal ChatGPT.
Verbio. Mit Hauptsitz und wichtigen Produktionsanlagen in Zörbig, Sachsen-Anhalt.
Ah, okay, das ist interessant.
Eines der wenigen. Pass auf. Schauen wir uns mal an, wie sich das verhält. Ob da überhaupt was passiert.
Ja, wahrscheinlich nicht. Weil die meisten Leute wissen das ja nicht mal.
So, wir jetzt also, auch nicht.
Ja.
Aber vielleicht ist ja... Vielleicht
hast du jetzt hier die große Rallye oder den großen Crash ausgerufen.
Keine Anlageempfehlung, Leute.
Nee, aber jetzt wissen es, jetzt weiß es ganz Deutschland und jetzt werden da alle drauf gucken und sich denken, oh, da shorte ich jetzt.
Was macht der Chart denn?
Warte mal. Verbio. Ja gut, kennt man schon. Ist jetzt kein unbekanntes
18% in den letzten 6 Monaten.
Ja.
Year to date 44%. Hatten wir die im Deutschland-Report?
Das kann sein, ja.
Wir hatten die letztes Jahr im Deutschland-Report.
Ja, doch.
Ja, hier, Leute. Wir mal wieder.
Aber jetzt kommen ja möglicherweise die Bewirtschafter der Finsternis.
Ja.
Das ist wirklich. Der denkt auch, er ist Gandalf, der Graue.
Oder er wünscht sich, weil was? Ein helles Land? Boah, das kann aber auch sehr, das kann auch in die ganz andere Richtung interpretiert werden, ne? Also, puh. Ja, Felix, Vorsicht.
Also wirklich, also furchtbar. Wirklich ja ganz, ganz schlimm.
Ja, er ist schon sehr weich. Er ist so Prototyp.
Ja, es ist wirklich, hast du gesehen, Federer, Roddick haben, Federer ist 45, also die haben, also wenn du die siehst, also klar, man merkt jetzt vielleicht, dass es mehr höchstes Niveau ist, aber das war schon gut. Ja. Also da siehst du jetzt nicht viel.
Er soll ja auch noch regelmäßig spielen.
Gibt es etwa schon länger eine Zuckersteuer in der Schweiz, dass der noch so fit ist?
Ich sag's ja.
Nee, also das sieht echt noch gut aus, also...
Ich hätte mir so eine Sündensteuer auf Coca-Cola Zero sehr, so 80% Steuer. Das wäre gut.
Luxusprodukt.
Ja.
Die Zuckersteuer. Was können wir denn noch Lustiges erzählen? Mir fällt jetzt auch nichts mehr.
Nichts mehr. Wir nach Hause.
Bundesliga fängt an. Auch wenn die Bundesliga irgendwie gar nicht mehr so interessant ist, irgendwie freue ich mich trotzdem. Weißt du, was mir neulich eingefallen ist? Hattest du früher Bundesliga auch noch dieses Kicker Bundesliga-Saisonheft immer? Ja. Das war immer toll.
Mit so Stecktabelle.
Ja, die Stecktabelle war immer toll.
Die haben wir in der Grundschule immer.
Kompletter Schwachsinn, so wenn man sich da sieht man mal, also wie leicht wir noch zu heute so würde ich eher sagen, was ist das für ein Scheiß?
So geil, dann haben wir uns mal geärgert. Ich habe dann Bayern immer auf Platz 1 erste Bundesliga und Dortmund so Platz 18 zweite Bundesliga gemacht. Und dann so haben wir jetzt Kinder gespielt.
Haben wir nicht mal im Kollegen, war das die Stecktabelle? Da haben wir doch, oder war das ein Ausdruck? Da haben wir doch mal, der war Schalke-Fan. Dann haben wir dem, Schalke, glaube ich, auf letzten
gab
Platz.
Gab fast eine Abmahnung.
Und dann schweres Mobbing und haben das dem per Hauspost geschickt. Hauspost, das war sehr, sehr lustig. Schön da per Hauspost.
Fast eine Abmahnung.
Aber war das die Stecktabelle oder war, ich weiß es nicht mehr. Es könnte aber schon, ich weiß es nicht.
Oder es war eine Tabelle. Ich weiß nicht mehr, ob sie zum Stecken war oder
als. Ich glaube schon, als aber ich bin mir nicht mehr sicher.
Und Schalke ist ja wirklich dann abgestiegen, ne?
Also das ist ja das Lustige. Der war richtig, also der war wirklich, also das ist ja, also wenn du wegen sowas sauer bist, der war. Ja. wirklich sauer.
Ja.
Der
war kurz davor.
Den hätte es fast zerrissen.
Ja.
Der wäre fast explodiert.
Ja.
Dann Schalke wirklich abgestiegen. Weltklasse.
Und dann haben wir gekündigt und dann hat er es rumerzählt, obwohl er es nicht durfte.
Yeah. Ja, stimmt, genau. Und dann hat er richtig Angst.
Und dann hätten wir ihn fast abgemahnt.
Ja, dann Ja. Aber haben wir natürlich nicht gemacht.
Nein, wir sind keine bösen Menschen. Wir sind die Bewirtschafter des Guten.
Ja, die Bewirtschafter des Guten. So, Leute, dann danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wünschen euch einen guten Bundesliga-Start. Ich freue mich ja auf Elversberg, Leverkusen am Samstag. Ich werde mir das am Samstag so, ich finde so Bundesliga-Konferenz toll. Da lege ich mich dann auf die Couch und penne dann nebenbei ein. Ab und zu ein Tor, toll. Also wirklich Fernsehschlafen zur Bundesliga-Konferenz.
Tor!
Weltklasse. Leute, euch ein schönes Wochenende schon mal. Danke fürs Zuschauen. Danke dir. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.